Genau. Das Thema ist ja ein bisschen abstrakt und auch ein bisschen sperrig und führt unter anderem auch in die etwas komplizierteren Bereiche der marxischen Theorie, was es nicht so ganz einfach macht, es vorzutragen. Ich habe die Konsequenz daraus gezogen, dass ich versuche, möglichst unkompliziert zu sein und versuche auch relativ kurz zu sein, also erstmal einfach den Gang meiner Argumentation vorzutragen, damit noch Zeit besteht, einiges vielleicht hinterher zu klären, was zu klären ist. Zunächst einmal die Frage, warum überhaupt eine Staatstheorie, wo der offensichtlich ist, was der Staat ist und was er tut. Das kann man jeden Tag feststellen. Man kennt seine Ämter, sein Personal und auch seine Aktionsweise. Also scheint es offensichtlich zu sein, was der Staat ist. Und die Frage ist, warum braucht man eine Theorie, um das ihn zu erklären? Das liegt wiederum daran, dass das nicht ganz so ist. Der Staat ist nicht nur eine mehr oder weniger rational konstruierte Apparatur, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis, in dem sich grundlegende und für den Kapitalismus charakteristische Widersprüche manifestieren. Und diesen Zusammenhang, also die Art und Weise, wie sich im Staat gesellschaftliche Widersprüche manifestieren, ist im Prinzip die erste Aufgabe von Staatstheorie. Ähnlich wie Marx gezeigt hat, dass Geld nicht nur ein technisches Instrument ist, um den Teuf zu erleichtern, sondern ebenso ein widersprüchliches gesellschaftliches Verhältnis darstellt, nämlich eine Form, in der in abstrakter Weise die gesellschaftliche Arbeit zum Ausdruck kommt und den Individuen sozusagen fremd gegenübersteht und es beherrscht. Ähnliches gilt auch für den Staat. Wichtig ist eine Staatstheorie auch deshalb, weil der Staat traditionell in linken politischen Debatten eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Es geht dabei um die Rolle des Staates und staatlicher Politik bei grundlegenden Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, emanzipativen Verhältnissen. Die Frage ist, kann der Kapitalismus mittels des Staates überwunden werden? Gibt es so etwas wie eine revolutionäre Funktion des Staates? Diese Debatte hat eigentlich nicht geendet, selbst unter dem Beispiel dessen, dass etwa die russische Revolution, die ja im Kern darin bestanden hat, die Staatsmacht zu übernehmen, um die Gesellschaft zu verändern, gescheitert ist. Aber nicht nur diese. Es gab auch das große, im 20. Jahrhundert, das sozialdemokratische Projekt einer allmählichen Zivilisierung des Kapitalismus auf demokratischem Wege mittels des Staates bis hin zur allmählichen Überwindung dieser Gesellschaftsformation. Auch dieses ist bekanntlich gescheitert. Also haben wir es in der Theorie zunächst mal mit gescheiterten Versuchen zu tun. Und die Frage ist, warum scheitern solche Versuche und was sind daraus welche Konsequenzen zu ziehen? Ein zentraler Mangel dieser Debatten und Orientierung besteht darin, dass in gewisser Weise eine ungenügende Reflexion über das stattgefunden hat, was Staat ist. Und dabei sind wir wieder bei der Staatstheorie, die eben in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Die Debatten sind nicht beendet. Sie spielen immer noch eine Rolle. Sie haben eine große Rolle gespielt beim Entstehen und bei der Etablierung der Grünen als Partei. Die Frage der Rolle der Parteipolitik. Und spielen heute wieder eine Rolle bei der Linkspartei. Und deshalb ist das Thema soweit ja schon aktuell. Die Schwierigkeiten mit der Staatstheorie und auch die Schwierigkeiten, die Staatstheorie in den linken Debatten adäquat zu berücksichtigen, liegt unter anderem wohl darin, dass es schon bei Marx keine ausgeführte Staatstheorie gibt. Bekanntermaßen wollte Marx ein Buch über den Staat schreiben, was er aber nicht mehr tun konnte, weil er dazu sein Leben nicht gereicht hat. Bei Marx findet man sehr oft eher zeitbezogene, manchmal kursorische Bemerkungen über den Staat, zum Beispiel der Staat als gemeinsamer Ausschuss der Bourgeoisie, was darauf hindeutet, dass der Staat ein Instrument des Kapitals, ein Instrument der Bourgeoisie ist. Oder die Metapher von Basis und Überbau, der Staat als Überbau über der kapitalistischen Gesellschaft. Das sind alles Äußerungen, die nicht so übermäßig weiterführend sind und eben meistens aus dem Kontext heraus zu verstehen sind, oft polemisch gemeint. Und auf der anderen Seite gibt es bei Marx ganz wichtige staatstheoretische Schriften, zum Beispiel die Klassenkämpfe in Frankreich oder der Arsène Brumaire des Louis Bonaparte oder der Bürgerkrieg in Frankreich, wo er aber sozusagen eine Staatstheorie anwendet, aber nicht expliziert. Und deshalb ist es also mit Marx und dem Staat zunächst einmal nicht so ganz einfach. Was heißt, dass es die Aufgabe einer materialistischen Staatstheorie ist, über Marx hinaus, aber natürlich unter Verwendung seines theoretischen Instrumentariums, eine Staatstheorie überhaupt erst zu konstituieren. Dabei muss natürlich auf theoretische Ansätze angegangen werden, die in der Nachfolge von Marx entwickelt worden sind, etwa die Arbeiten von Gramsci, von Althusser, von Poulantzas und einigen anderen mehr. Und dabei spielt auch eine Rolle, die schon erwähnte, etwas ominöse Staatsableitungsdebatte der 70er Jahre hier in Westdeutschland, die versucht hat, sozusagen kategorial aus der marxischen Theorie heraus eine Staatstheorie in ihren Grundlagen zu entwickeln. Wie im marxischen Werk überhaupt ist dabei zentral der Begriff der sozialen Form. Und Form hat in dem Fall nicht etwas mit Gestalt zu tun, sondern meint eine bestimmte gesellschaftliche Erscheinung. Marx meint mit sozialer Form, denn die verobjektivierte Manifestation gesellschaftlicher Widersprüche. Das heißt, soziale Verhältnisse, die widersprüchlich und konflikthaft sind, nehmen die Gestalt von Dingen an, die den Menschen äußerlich und fremd gegenübertreten. Das ist zunächst mal der grundlegende Begriff von sozialer Form. Also ein soziales Verhältnis nimmt eine bestimmte Form an, nämlich eine Form in Form von Sachen, von verobjektivierten Gegenständen. Ein Beispiel dafür ist Geld. Ja, geht vielleicht. Können wir das rausziehen?
Das weiß ich gar nicht. Ich kann es einfach lauter machen.
Wir probieren es gerade. Oder ich muss näher rangehen, gell? Ja, schon. Aber wenn das laut... Geht es? Ja, okay. Die Aufgabe einer materialistischen Staatstheorie ist es also, zunächst einmal den Staat als eine solche soziale Form zu entschlüsseln. Und eben nicht nur als einfache Organisation oder als Instrument zu sehen. Das heißt, neben den von Marx ausgeführten ökonomischen Formen der bürgerlichen Gesellschaft, Ware, Geld, Kapital, geht es darum, die politische Form der bürgerlichen Gesellschaft zu analysieren, was Marx selbst nicht gemacht hat. Dabei kommt ein wesentlicher Punkt des marxischen Vorgehens und ein ebenso schwieriger Punkt des marxischen Vorgehens ins Spiel, nämlich das Verhältnis zwischen logischer, kategorialer und historischer Analyse. Die historische Entwicklung nimmt nicht immer den Verlauf, die durch eine kategoriale Analyse vorgezeichnet wird. Um es am Beispiel des Staates etwas zu verdeutlichen, der moderne Staat, der kapitalistische Staat, entsteht in seinen Anfängen, bevor es eine bürgerliche Gesellschaft gibt. Das heißt, es gibt nicht sozusagen die bürgerliche Gesellschaft als Ausgangspunkt wie in der kategorialen Analyse und dann den Staat, der daraus abgeleitet werden kann, sondern historisch entwickeln sich die Verhältnisse anders. Was schon darauf hinweist, dass die einfache Metapher von Basisüberbau, also hier bürgerliche Gesellschaft, hier Staat der bürgerlichen Gesellschaft, nicht so ganz stimmen kann. Ähm, Das heißt also, dass man, wenn man sich mit der Staatstheorie beschäftigt, sich man mit den etwas ganz komplizierten Angelegenheiten der marxischen Theorie beschäftigen muss. Und vor allem, man kann sich nicht unbedingt nur darauf berufen, was Marx selbst geschrieben hat. Man muss in der Tat darüber hinausgehen. Ich möchte jetzt dem vorgegebenen Thema folgend meinen Vortrag in zwei Teile teilen, nämlich erstens Staatstheorie und zweitens Geschichte, und die aufeinander beziehen. Die Staatsform. Was heißt nun, dass der Staat die Manifestation von widersprüchlichen gesellschaftlichen Beziehungen darstellt? Wenn man das erörtern will, dann muss man auf die zentralen Strukturmerkmale der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft eingehen. Die sind Privateigentum, freie Lohnarbeit, formell freie Lohnarbeit, Privatproduktion, also Produktion, die privat von einzelnen Produzenten betrieben wird, ohne Plan, ohne gesellschaftlichen Plan, und Warentausch. Das heißt zunächst einmal, dass der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeiten im Allgemeinen ohne allgemeine Übereinkunft, mittels des Warentauschs, der Konkurrenz und ohne gesellschaftlichen Plan vorangetrieben wird. Vor allem heißt dies, dass die Produktion und Aneignung des Wehrmärz mittels Warenproduktion und Warentausch stattfindet, und zwar in der Weise, in dem die Kapitalisten Arbeitskraft kaufen, sie arbeiten lassen, also Waren produzieren lassen, diese Waren wieder verkaufen und damit den in den Waren verkörperten Mehrwert realisieren und sich aneignen. Das heißt, damit unterscheidet sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft sehr grundlegend von allen anderen historisch vorhandenen. Und das sind zunächst einmal ihre zentralen Merkmale. Was bedeutet nun diese Summe von Merkmalen? Zunächst einmal das, dass die Gesellschaft durch Klassenantagonismen und ein allseitiges Konkurrenzverhältnis gekennzeichnet sind. Also alle konkurrieren mit allen. Auch die Arbeiter und Arbeiterinnen untereinander, bekanntermaßen. Und die Kapitalisten ohnehin. Das heißt, in dieser Gesellschaft ist es unmöglich, zu einer direkten und unmittelbaren Übereinkunft über die allgemeinen gesellschaftlichen Angelegenheiten zu gelangen. Das geht nicht, weil in der Gesellschaft sozusagen allgemeine Konkurrenz herrscht und alle gegen alle operieren müssen, aufgrund der grundlegenden Verhältnisse. Von ganz zentraler Bedeutung ist die Art und Weise der Produktion und Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts, weil diese durch den Warentausch, also einschließlich der Lohnarbeit, vermittelt ist, ist die kapitalistische Gesellschaft nur dann bestandsfähig, wenn die physische Gewalt eine von allen Klassen getrennte Gestalt annimmt. Also relativ freie und ungehinderte, nicht durch gewaltförmige Verhältnisse beeinträchtigte Marktbeziehungen stattfinden können. Dies ist nur möglich, wenn die Kapitalisten, also diese Reproduktion, Bestand der kapitalistischen Gesellschaft ist nur möglich, wenn die Kapitalisten ihre Konkurrenz nicht mit Gewaltmitteln, also kriegerisch austragen und wenn Arbeitskräfte nicht zwangsrekrutiert werden, also nicht Sklaverei herrscht oder Leibeigenschaft. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen der bürgerlichen Gesellschaft. Das heißt, Politik und Ökonomie müssen getrennt sein. Damit unterscheidet sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft grundlegend von früheren Gesellschaften, beispielsweise der Sklavenhalter- und der Feudalgesellschaft. In der Sklavenhalter- und Feudalgesellschaft sind die ökonomisch Herrschenden zugleich auch Inhaber der physischen Gewalt, der militärischen Gewalt, und üben damit ihre Herrschaft und die Ausbeutung aus. Im Kapitalismus geht das nicht. Die physische Zwangsgewalt muss eine von den Klassen, von allen Klassen getrennte Form der Institutionalisierung erfahren und dies geschieht im Staat. Und Es gibt eine lange Tradition in der politischen Theorie, die das auch zur Kenntnis nimmt. Es fängt an mit Thomas Hobbes, der sagt, in der bürgerlichen Gesellschaft, die er heraufkommen sieht, herrscht der Bürgerkrieg, die allgemeine Konkurrenz. Und das kann nur im Zaum gehalten werden, wenn es den Leviathan gibt. Also eine Macht, die außerhalb der Individuen der bürgerlichen Gesellschaft steht und diese beherrscht und unter Zwang sitzt. Also sie dazu anhält, nicht sich gegenseitig umzubringen. Max Weber auch hat festgestellt, dass das entscheidende Merkmal des modernen Staates das Monopol legitimer physischer Zwangsgewalt ist. Er sagt davon, das ist das entscheidende Merkmal des modernen Staates. Dadurch unterscheidet er sich von den anderen nicht durch die Aufgaben, die er macht, sondern durch die Form. Weber benutzt den Begriff Form nicht, aber inhaltlich bezieht er sich darauf. Das heißt, eine bestimmte Form der Institutionalisierung von Gewaltverhältnissen ist die Grundlage des bürgerlichen Staates. Das heißt, dass der Staat der bürgerlichen Gesellschaft kein auf den Projektionsverhältnissen aufruhender politischer Überbau darstellt, sondern selber ein Bestandteil dieser Projektionsverhältnisse ist. Er ist nicht zu trennen von Positionsverhältnissen. Er ist nicht etwas, was außerhalb der Positionsverhältnisse und außerhalb der Ökonomie steht, obwohl er formell getrennt ist von der Ökonomie, sondern seine formelle Trennung von der Ökonomie beruht unmittelbar auf den ökonomischen Strukturen der herrschenden Gesellschaft. Deshalb ist es auch eigentlich nicht sinnvoll, in früheren Perioden von Staat zu reden. Der mittelalterliche Staat ist in dem Sinne kein Staat. Er ist ein Herrschaftsapparat, aber er ist nicht von der Gesellschaft getrennt wie der bürgerliche Staat. Erst in der bürgerlichen Gesellschaft kommt es zu dieser Trennung, die übrigens, muss man anmerken, eine zentrale Voraussetzung für demokratische Verhältnisse darstellt. Erst wenn der Staat sich wenn die herrschende Klasse auf die unmittelbare Gewaltanwendung verzichten muss, ist so etwas wie eine liberale Demokratie möglich. Und deshalb ist er auch nur unter diesen Verhältnissen konnte sie entstehen. Das hat einige wichtige Konsequenzen. Erstens, das gesellschaftlich Allgemeine nimmt im Staat eine von den Individuen getrennte, verobjektivierte Form an. Marx bezeichnet deshalb den Staat als illusorische Form des gesellschaftlichen Allgemeinen. Illusorische Form, weil sie eben nicht da direkt gesellschaftlich Allgemeine darstellt, sondern etwas, was den Individuen entgegensteht, trotzdem gleichzeitig ihre Allgemeinheit in einer widersprüchlichen Weise verkörpert. Mit der Trennung von Staat und Gesellschaft hat im parlamentarisch repräsentativen System das Volk zwar gewisse Mitwirkungsrechte, aber keine unmittelbare Selbstbestimmung, weil die Trennung von Politik und Ökonomie besteht. Das heißt, die ökonomischen Gewalt- und Abhängigkeitsverhältnisse bleiben von der Politik unberührt. Die sind sozusagen ihre Voraussetzungen. Zweitens, die Trennung von Staat und Gesellschaft macht es erst möglich, auf dem Terrain des Staates eine Politik des Kapitals zu formulieren. Das Kapital, die Summe der Kapitalisten, die untereinander in Konkurrenz stehen, sind aufgrund dieser Konkurrenz prinzipiell nicht in der Lage, eine gemeinsame Politik zu formulieren. Das geht nicht. Sie brauchen sozusagen eine Instanz außerhalb der Klasse, die aus spezifischen Gründen die Fähigkeit und das Bedürfnis hat, so etwas wie eine allgemeine Politik des Kapitals zu formulieren und durchzusetzen. Das ist der Staat. Zugleich ermöglicht diese Trennung von Kapital und Staat die Möglichkeit, eine Politik durchzusetzen, die zur Integration der beherrschten Klassen beiträgt, unter anderem durch die Durchsetzung von Konzessionen, materiellen Konzessionen, aber auch dadurch, dass der Staat als neutrale Instanz erscheint, sozusagen getrennt vom Kapital als allgemeiner Staat und damit das erzeugt, was man als Staatsillusion bezeichnen kann, nämlich die Vorstellung, der Staat sei für die Allgemeinheit da oder sei von den jeweils stärksten Gruppen der Gesellschaft in Anspruch zu nehmen. Drittens, die Trennung von Staat und Ökonomie bedeutet, dass die Existenz des Staates seine materiellen Ressourcen und die Unterhaltung des Staatspersonals selbst abhängig sind von einem relativ krisenfreien Verlauf des Akkumulationsprozesses. Das heißt, ohne ökonomische Prosperität, relativ krisenfrei, ohne Wachstum, ohne ökonomischen Kreislauf, keine Steuern, damit keine Staatseinnahmen, damit keine Gehälter für die Staatsbediensteten, damit keine Ressourcen für staatliche Aufgaben. Das heißt, der Staat ist aufgrund seiner Trennung von der Ökonomie sozusagen noch abhängiger von der Ökonomie geworden, als er früher war. Das heißt, auf der anderen Seite, dass es ein grundlegendes Interesse des Staatspersonals gibt, die grundlegenden Bedingungen der kapitalistischen Akkumulation und Revolution zu gewährleisten, weil sonst ihre eigene Existenz in Frage steht und die Existenz der ganzen bestehenden Ordnung. Der Staat ist damit aus strukturellen Gründen ein kapitalistischer Staat und nicht deshalb unbedingt, weil bestimmte Kapitalgruppen einen direkten Einfluss ausüben. Selbst wenn Kapitalgruppen keinen direkten Einfluss ausüben, wäre der Staat aus strukturellen Gründen ein kapitalistischer Staat, weil er strukturell dazu gezwungen ist, den Repositionsprozess des Kapitals zu garantieren. Und weil die grundlegende Voraussetzung für die Garantie des Repositionsprozesses des Kapitals die Garantie des Privateigentums und des bürgerlichen Vertragsrechts ist, sind das seine zentralen Aufgaben, Garantie des Privateigentums und Garantie des bürgerlichen Privatrechts als Voraussetzung für den ökonomischen Reproduktionsprozess, die Mehrwertproduktion und so weiter und so fort. Das hat eine entscheidende Folge, nämlich, dass es prinzipiell unmöglich ist, die gesellschaftlichen Strukturen, die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen mittels des Staates und staatlicher Politik in emanzipativer Weise zu verändern. Der Staat steht nicht einfach außerhalb der Ökonomie, der die gesellschaftlichen Verhältnisse in beliebiger Weise steuern könnte, sondern ist ein Bestandteil des ökonomischen Verhältnisses, darauf reduziert und damit als Instrument zu einer Veränderung der Positionsverhältnisse in emanzipativer Hinsicht faktisch nicht zu gebrauchen. Wichtig ist allerdings gleichzeitig, dass die Besonderung des Staates und seine formelle Trennung von den herrschenden Klassen nicht funktional vorgegeben ist, sondern immer umkämpft bleibt. Das heißt, permanent gibt es Versuche von Kapitalisten oder Teilen des Kapitals, den Staat unter ihre Kontrolle zu bekommen. Das haben wir heute relativ stark zu sehen an dem Verhältnis zwischen den Finanzkonzernen und den Regierungen. Die haben die Regierung derzeit in der Hand. Das wiederum hat allerdings Folgen. Wenn nämlich der Staat auf diese Weise nicht mehr in der Lage ist, eine allgemeine Politik des Kapitals und eine allgemeine Politik der sozialen Integration zu machen, steht die politische Krise auf der Tagesordnung. Das heißt, die Unfähigkeit des Kapitals, längerfristig den Bestand der kapitalistischen Gesellschaft zu sichern. Und das heißt, der Staat verliert die Fähigkeit, zwischen den verschiedenen Kapitalfraktionen zu vermitteln. Die Konkurrenzverhältnisse brechen deutlicher auf. Er verliert die Fähigkeit, sozial zu integrieren. Die Politik verliert ihre Legitimität und damit auch die Staatsillusion kommt in Frage. Und das ist die Situation, die wir heute ansatzweise haben. Ja. Und das hängt wiederum zusammen, dass die relative Autonomie des Staates, also seine Besonderung von der Ökonomie, heute ganz deutlich in Frage gestellt ist. Ein Schritt weiter zur Geschichte. Nun habe ich am Anfang schon darauf hingewiesen, dass die historische Herausbildung dieser kapitalistischen politischen Form, also des Staates, nicht einer kategorialen und funktionalen Logik folgt, sondern an spezifische historische Voraussetzungen gebunden ist. Man muss in der Staatstheorie deshalb zwischen kategorialer Analyse, das ist das, was ich versucht habe gerade vorzutragen, und historischer Analyse unterscheiden. Die Tatsache, dass sich der Kapitalismus gerade in Westeuropa herausgebildet hat, nicht in anderen Teilen der Welt, die zum Teil technisch und ökonomisch viel weiter fortgeschritten waren, China beispielsweise, die ist in der spezifischen Weise dieser politischen Verfassung Westeuropas zuzuschreiben, nämlich dem Feudalismus. Feudalismus bedeutet eine ganz starke Dezentralisierung und Pluralisierung der Machtverhältnisse. Das heißt, der Feudalismus ist gekennzeichnet durch eine Kontinent- oder große Räume übergreifende Zentralgewalt, wie sagen wir mal in Ägypten oder in alten mesopotamischen Staaten oder auch in China, sondern dahin sehr komplexes und widersprüchliches und konkurrentes Verhältnis einzelner Machthaber, ne, die in unterschiedlichen Machtbeziehungen zueinander stehen. Und zugleich weist der Feudalismus sozusagen freiere Zonen aus, insbesondere in Form der Städte, der freien Reichsstädte, der Städte in Italien, die in der Lage sind, unabhängig von den herrschenden ökonomischen Beziehungen andere soziale Beziehungen zu entwickeln. Dadurch entsteht die Möglichkeit einer allmählichen Entwicklung von Markt- und Geldbeziehungen in den Städten, was ja wesentlich war. Und es folgte daraus eine permanente Machtkonkurrenz zwischen den feudalen Machthabern, die eine eigene Dynamik entwickelt haben. Die feudalen Herrscher waren aufgrund ihrer kriegerischen Konkurrenz gezwungen, gewaltige Ressourcen zu mobilisieren, beispielsweise um stehende Heere aufrechtzuerhalten. Und zur Mobilisierung dieser Ressourcen waren sie gezwungen, ökonomische Prozesse voranzutreiben, eine Staatsadministration aufzubauen. Die ersten wirklich zentralen Staatsorgane waren die Militärverwaltungen. Sie waren zugleich gezwungen, die Geldwirtschaft zu fördern, weil ein stehendes Heer Finanzierung braucht in Form von Steuern. Die Soldaten müssen bezahlt werden und so weiter und so fort. Das heißt, die feudalen Herrscher waren gezwungen, aufgrund ihrer Konkurrenzlogik Verhältnisse zu entwickeln, die sozusagen ihre eigenen ökonomischen Grundlagen, nämlich die Feudalen, untergraben haben, nämlich Marktökonomie, Geldwirtschaft, Warentausch. Norbert Elias hat es in einem ganz wichtigen Beitrag, der leider ziemlich vergessen ist, den Königsmechanismus genannt. Ne? Also die Konkurrenz der Könige, die an der Wiege der bürgerlichen Gesellschaft steht und die zum Absolutismus führt, damit zum Ausbau der absolutistischen Staatsgewalt, der allmählichen Einebnung der feudalen Abhängigkeitsverhältnisse, der zentralisierenden Macht, den ersten Vorstufen einer zentralisierten Institutionalisierung der physischen Gewaltapparatur im Staat. Und dieser Prozess ist eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse, die durch die feudalen oder absolutistischen Fürsten selber vorangetrieben wird und selber ihren Untergang herbeiführt. Und die bürgerliche Revolution kommt sozusagen zu einem relativ späten Zeitpunkt, als sich diese ökonomisch-sozialen Verhältnisse bereits entwickelt haben und perfektioniert sozusagen die bürgerliche Form des Staates, in dem jetzt sozusagen bürgerlich-republikanische Verhältnisse eintreten und die Trennung von Monarchie und Staat komplettiert wird. Der Staat damit wirklich zu einer scheinbar neutralen Apparatur wird. Es ist also nicht so, dass sich die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft bzw. das Kapital ihren Staat geschaffen hätten. Der Staat ging ihnen sozusagen voraus, oder zumindest die ersten Formen dieses Staates. Und zugleich war die Herausbildung dieser ersten Formen des Staates im Absolutismus eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung bürgerlicher sozialer Formen. Auch dies deutet darauf hin, dass so mechanistische Vorstellungen oder funktionalistische Vorstellungen, die beispielsweise in dem Basisüberbauschema enthalten sind, in keiner Weise taugen. Also insofern ist die historische Analyse nochmal sozusagen eine Komplettierung der kategorialen Analyse, die eben davon ausgeht, dass der Staat nicht einfach nur Instrument von irgendjemand ist, sondern eben eine soziale Form, die eingebettet ist in ganz spezifische Klassenverhältnisse. Was folgt aus diesen Überlegungen? Zunächst einmal, die Bestimmung der politischen Form des Kapitalismus, die ich jetzt vorzutragen versucht habe, ist natürlich keine ausgebaute Staatstheorie. Sie ist sozusagen, bildet die Grundlagen einer Staatstheorie, die aber weiter ausgebaut werden muss. zum Beispiel hinsichtlich der Funktionsweise des politischen Systems, der Parteien, der Voraussetzungen und Bedeutung liberal-demokratischer Verhältnisse und so weiter. Das heißt, aber zugleich ist diese Formbestimmung des Staates eine entscheidende, unumstößliche Voraussetzung jeder Staatsanalyse, die sich dann konkreteren Entwicklungen zuwendet. Wenn man das nämlich macht, fällt man ganz ziemlich leicht in, läuft man ziemlich leicht in bestimmte theoretische Fallen. Das heißt, es ist, was Weiterentwicklung heißt, kann man ein paar Namen deutlich machen, beispielsweise Gramsci, der sich vor allem mit der Frage der Hegemonie auseinandersetzt, dem Verhältnis von Staat und ziviler Gesellschaft, der Entwicklung von Hegemonie, das heißt die Frage, wie legitimiert sich die bestehende Herrschaft im stark konsolidierten Herrschaft, sein Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und politischer Gesellschaft, das heißt Staat und bürgerliche Gesellschaft, alles das sind ganz wichtige Ansätze auch zur aktuellen Analyse. Ebenso wie beispielsweise Herrn Poulantzas, der sich sehr stark jetzt mit den Klassenverhältnissen beschäftigt, die sich mittels des Staates institutionalisieren. Also das Verhältnis von Kapitalfraktionen, dem Block an der Macht und Staat, wo der Staat sozusagen die das Organisationsterrain des Blocks an der Macht wird, aber zugleich der Staat auch eine Beziehung zu den beherrschenden Klassen institutionalisiert in spezifischer Weise und damit sich die gesellschaftlichen Widersprüche innerhalb der Staatsapparatur reproduzieren und damit zu bestimmten politischen Prozessen führen. Also das sind alles immer noch grundlegende, aber sehr wesentliche Voraussetzungen für eine politische Analyse des Staates. Aktuell ist eine interessante Frage der Prozess, den man als Internationalisierung des Staates bezeichnen kann, nämlich die Tatsache, dass sich im Verhältnis zum traditionellen System der Nationalstaaten immer stärker internationale staatsähnliche Formen herausbilden. Und die Frage ist, was ist das nun eigentlich? Sind das jetzt nun Staaten oder sind es keine? Wie verhält es sich mit dem Gewaltmonopol beispielsweise? Wie verhält es sich mit dem Verhältnis von Staat und Klasse? Gibt es eine internationale Kapitalistenklasse? Kann sich die internationale politische Kapitalistenklasse, wenn sie existiert, auch bestimmte staatsförmige Formen international beziehen? In welcher Weise tut sie das? Das wären dann interessanten Fragen einer Staatsanalyse heute, unter anderem. Was die Bedingungen grundlegender gesellschaftlicher Transformation angeht, so ist festzuhalten, dass solche Transformationen nicht mittels des Staates stattfinden können, das heißt durch die Übernahme des Staatsapparats. Vielmehr bedeutet gesellschaftliche Transformation die Notwendigkeit, die bestehenden sozialen Formen, sowohl die Waren, die Geld, die Kapital und die politische Form, zu überwinden. Das kann nur durch gesellschaftliche Initiativen und Bewegungen geschehen. Das kann nicht mittels des Staates gehen, weil der Staat sozusagen in den Grenzen der bestehenden Produktionsverhältnisse gefangen bleibt. Es bedarf der gesellschaftlichen Initiative, um gesellschaftliche Wertvorstellungen, Verkehrsformen, Art und Weise des Produzierens, der Geschlechterverhältnisse und alles mögliche weitere zu verändern. Bekanntermaßen können das Staaten nicht. Das heißt wiederum, dass es so etwas, also gesellschaftliche Transformation im emanzipativen Sinne nur durch eine Art Selbstveränderung der Gesellschaft möglich ist. Wie die Erfahrung der kommunistischen Revolution zeigt, lässt sich das Verhalten, die Wertvorstellungen, die Orientierung der Menschen nur schwer durch staatlichen Zwang verändern. Es bedarf dazu sehr schwierige und komplexe Erfahrungs- und Lernprozesse und soziale Auseinandersetzungen, die sich nur allmählich durchsetzen können und die aber nachhaltig zur Veränderung der Gesellschaft beitragen können. Ein Beispiel ist im Übrigen die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft ist ja nicht dadurch entstanden, dass sie jemand durchgesetzt hätte, eine zentrale Macht, sondern sie ist dadurch entstanden, dass allmählich sich gesellschaftliche Verhältnisse verändert haben, die Wertvorstellungen, die Verhaltensweisen der Menschen sich verändert hat und nicht ohne Zwang, nicht ohne Gewalt, aber ohne zentrale, durch